Als ich in Amerika studiert habe, wohnte ich wie alle im Wohnheim. Auf dem Flur lauter Studierende. Immer zu zweit, ein Apartment. Da sitzt man oft zusammen und schwätzt. Mein Flur war der mit all den internationalen Studenten. Dementsprechend waren die Gespräche oft eher so, wie ist denn das in deinem Land? Mein Mitbewohner Chevy aus China fragte das nicht so oft. Er hatte sich den englischen Namen Chevy ausgesucht, weil er den Comedian und das Auto toll findet. Chevy fragte am ersten Abend einen amerikanischen Studierenden, wie denn so im Allgemeinen hier also die Preise für Prostituierte seien. Er stellte prinzipiell seine schmutzigen Teller einfach in die Spüle, so als Endlager quasi. Und als ich ihn mal fragte, was er glaubt, wer die wegmacht, sagte er nur, das Personal. Das waren spannende Folgegespräche. Ich konnte für Deutschland aber auch nicht wirklich mit Coolness punkten. Als mich Katie fragte, was denn der schönste Film meiner Kindheit sei, sagte ich, das letzte Einhorn. Stille. Ich versuchte es zu retten und zu erklären, warum der Film so magisch ist. Also, es geht um das letzte Einhorn der Welt. Es wacht in seinem Wald auf und spürt, die Einhörner der Welt sind verschwunden. Also macht es sich auf. Der Film ist gemalt und ständig wird gesungen. Fand ich einen super Punkt. Was kann da schiefgehen? Die Antwort bestand aus ein singendes Einhorn. Und ich sagte, ja, aber es ist wirklich wunderschön und es hat ganz tolle tiefe Botschaften. Von einem singenden Einhorn. Also, nicht mein coolster Einstand. Egal. Nun will ich euch aber meine liebste Szene daraus erzählen. Es ist nicht das Duett der Prinzessin und des Prinzen auf zwei Balkonen, wo er von Liebe singt und sie von Freiheit. Wobei auch das hoch im Kurs ist. Ach, hätte ich's nicht erwähnt. Meine Lieblingsszene ist aber die. Die altgewordene Molly begegnet dem Einhorn. Sie lebt mit einer Räuberbande im Wald. Kein glamouröses Leben. Ein brauner Leinenrock, ein Tuch um die Schultern. Und hauptsächlich kocht sie für die Bande Suppe oder wäscht. Als eines Abends das Feuer schon knistert, tritt etwas auf die Lichtung. Zu hell für diese Welt. Zu rein. Viel zu schön, um hier zu existieren. Zwischen Hunger, Gewalt und Schmutz. Sie sieht es an und es schaut freundlich zurück. In Mollys Augen treten Tränen. Sie spürt die kalte Hitze im Magen, schlägt die Hand vor den Mund, ihre Unterlippe bebt und sie ringt nach Fassung. Das Einhorn tritt näher, aber sie tritt einen Schritt zurück, schüttelt den Kopf, schneller, stärker. Und dann sagt sie nur, nein, nein, nicht jetzt. Nicht jetzt, wo ich das hier bin. Das Einhorn sieht sie verwirrt an und dann wird Molly wütend und sie brüllt es an. Wo warst du? Wo warst du, als ich jung war und voller Träume? Voller Hoffnung. Eine junge Frau, die nach dir gesucht hat, nach der Magie in der Welt. Nein, nicht jetzt. Mollys Leben ist so anders verlaufen, als sie es gedacht hätte. So anders als die Träume ihrer Jugend. Was waren deine, als du als Teenager aus dem Fenster gesehen hast? Wenn die Fantasie Flügel entfaltet und etwas in dir hofft auf mehr. Und bist du dankbar dafür, wie es jetzt ist, wie es geworden ist, für alles, was du hast, das Gold und die Narben. Ich glaube, irgendwo zwischen 40 und 50 und 60 stellen wir uns spätestens diese Frage nach einem anderen Leben. Manche nennen es Midlife Crisis oder Quarterlife Crisis oder irgendwas anderes mit Crisis. Und man denkt an Herren gehobenen Alters, die ihre Familie für die Sekretärin verlassen und einen roten Sportwagen kaufen. Ein Auto ohne Verdeck für den Kopf ohne Verdeck. Man kann sich wundern über die Umsetzung, aber die Frage steckt in uns allen. Was wäre in einem anderen Leben gewesen? Hättest du einen anderen Beruf gelernt? Hättest du andere Beziehungen geführt? Hättest du wieder Kinder bekommen? Oder überhaupt welche? Das hat so eine zwiespältige Resonanz im Herzen. Spürst du die? Du stellst die Frage und zeitgleich schüttelt eine Stimme mit Tränen in den Augen den Kopf. Das darf man doch nicht denken. als würde das all das betrügen und verraten, was du hast. Deine hart erkämpften Siege, deine Liebe. Du darfst alles denken. Deine Gedanken sind deine und in der Welt richten sie erst Schaden an, wenn du sie dorthin überträgst, sie umsetzt oder aussprichst. Du darfst dir alle Fragen stellen. Ich finde Bereuen nicht furchtbar. Das hat einen super schlechten Ruf, aber da steckt unglaublich viel Potenzial drin. Bereuen ist der Kompost deiner Gefühle. Stinkt, aber ist auch fruchtbar. Entscheidend ist, wo es hinführt. Eine großartige Geschichte dazu ist der verlorene Sohn. Aber ich habe einen anderen Moment ausgesucht. Den, nachdem Jesus verraten und festgenommen wurde. Da geht eine Welle durch die Jünger. Durch die, die ihm folgen. Wie kann das sein? Wie kann diese große Reise, dieser Aufbruch der Hoffnung so schnell enden? Und dann sind sie selbst in Gefahr. Man fragt Petrus, gehörst du auch hier mit dazu? Gehörst du zu diesem Jesus? Und die Angst in ihm sagt nein. Dreimal. Nein. Und in seinem Inneren sammelt sich ein dunkler Ball von Übelkeit und Abscheu. Nur ganz kurz vorher hat Jesus ihn gefragt, hast du mich lieb? Ja. Wirklich lieb? Ja. Er fragt ihn dreimal und dreimal sagt er ja. Petrus wird es ewig bereuen, dass er ihn später verleugnet hat, als man ihn fragte und er nicht zu seinem Freund stand. Und auf der anderen Seite der Gruppe ist Judas, der ihn verraten hat, für Silber, für Geld. Er verzweifelt auch, er zerbricht völlig und versinkt in der Dunkelheit. Bereuen hat zwei Potenziale. Es kann dich in einen dunklen Wirbel aus Reue, Selbsthass und Verzweiflung stürzen, einen Ort, an dem du dich von dir selbst trennst, dich ablehnst und verurteilst, alles um dich herum, und du wirst zynisch und bitter und schnippisch. Es kann aber auch das Gegenteil. Petrus bricht auf, das kann er. Er hat die Netze schon einmal fallen gelassen, jetzt tut er es wieder. Die Netze aus Schuld und Bereuen, die ihm die Beine verheddern und fesseln. Er wird der Fels, der Edelstein, auf den Jesus seine Kirche baut. Er zieht los und verbreitet die Hoffnung, die Botschaft vom Herzen seines Freundes. So weit, dass sie wie ein Lauffeuer um die ganze Welt lodert. So weit, dass sie tausende Jahre strahlt. Bis ans Ende der Welt. Und dort baut sie die Brücke zurück zu seinem Jesus. Ich weiß nicht, ob er das auch gemacht hätte, wenn Jesus überlebt hätte. Ob dieses furchtbare Scheitern ihm erst die Kraft gegeben hat. Wir fragen das ja oft in Krisen. Warum ist das passiert? Oder wozu? Ist der Sinn dieses Leides, dass ich was lerne oder tue? Leid hat keinen Sinn. Es wird nicht von Gott geplant und geladen und dann auf unser Leben abgefeuert. Wir sind keine Blumen, denen man die Triebe kappt, damit sie breiter wachsen oder mehr Frucht bringen. Leid geschieht. So ist die Welt. Scheitern geschieht, aber wir können es nehmen, so wie es ist. So wie Dietrich Bonhoeffer gesagt hat, den Kelch des Leids gefüllt bis an den letzten Rand. Wir können ihn annehmen und aus diesem stinkenden, dampfenden Haufen Mist Fruchtbares machen. Leid hat keinen Sinn, aber du kannst entscheiden, ob es sinnlos bleibt. Ob du weiter stolperst in die Verzweiflung, in das Bereuen und die Rückschau, in dieses Denken, was wäre, wenn es anders gewesen wäre. Sieh, was passiert ist. Sieh es dir an, wie es gebrochen und verwundet da am Boden liegt. Und dann sei der, den du gebraucht hättest in dieser Situation. Warte nicht auf Rettung von außen, auf den strahlenden Helden, der dich aufhebt und hält und sagt, es ist gut. Du trägst ihn in dir. Das ist das Erbe von Jesus, dass er verraten und getötet wurde. Hat er sich auch nicht ausgesucht und würde ich sagen, ist sicher auf der Liste von hätte ich mir jetzt anders gewünscht. Aber er nimmt diese maximale Demütigung, diesen Verrat, dieses Verneintwerden und macht daraus den ultimativen Sieg der Liebe. Und wenn dir es zu sanft klingt, dann nennen wir es den Mittelfinger der Liebe. Er besiegt den Tod. Das Instrument seiner Hinrichtung wird das Symbol der Hoffnung. Und ob die Beteiligten ihren Part in dem, was war, bereuen, ist nicht wichtig. Wichtig ist, wozu Bereuen führt. In die Zukunft? In die Hoffnung? In Kampfgeist? Oder in Selbsthass, Verzweiflung und Dunkelheit? Und der Part liegt an dir. Molly verlässt am Ende die Räuberbande. Sie hilft dem Einhorn, die anderen zu finden. Und die Magie, die Reinheit und das Gute kommen wieder in die Welt. Und irgendwo auf dem Weg findet sie auch sich selbst wieder. Und alles dank dem singenden Einhorn.